Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, nachdem ich ja zuletzt was über Rudi Assauer vor meiner Urlaubspause erzählt habe, bin ich mal gespannt, um was es heute gehen wird.
Ja, wir gehen mal ganz weg vom Fußball. Wir bleiben bei einem Ball, aber der wird sehr viel kleiner und der wird geworfen und geschlagen. Also wir gehen mal zum Baseball, also meiner Lieblingssportart. Ja, wir fangen mal damit an, mit einer Frage vielleicht. Vielleicht weißt du es ja, vielleicht kennst du die Person und auch die Stadt, und bei dem Stichwort Baseball wird es vielleicht klingeln. Wer war Abner Doubleday und was befindet sich in Cooperstown, New York?
Ja, den Namen habe ich noch nie gehört, aber in Cooperstown weiß ich, dass sich da die Hall of Fame befindet. Oder das ist, man nennt es auch die Stadt des Baseballs, oder?
Ja, das ist super. Ja, ja, hervorragend. Cooperstown im Staat New York, das ist die Baseball Hall of Fame, die nationale Baseball Hall of Fame. Und das Allermeiste da drin dreht sich Major League Baseball. Aber das hat ja alles viel früher begonnen. Und damit wollen wir uns, oder ich mich heute beschäftigen und so ein bisschen erzählen, wie es denn eigentlich dazu kam, dass sich Baseball in den Vereinigten Staaten so bis in die 60er Jahre als die Sportart etabliert hat. Hm. Dann kam ja Football, die NFL auf und hat den so ein bisschen, zumindest den ersten Rang abgelaufen. Das ist ja auch heute noch so. Aber Baseball ist ganz tief in die amerikanische Seele und das Bewusstsein eingebrannt, weil es auch schon so lange gibt. Ja, also wer war Abner Doubleday und was ist Cooperstown? Also Cooperstown ist eine Stadt im Staat New York, weniger als 2000 Einwohner. Was ich auch gar nicht wusste, da hat William Cooper war da entscheidend, der hat 1782 die Stadt gegründet und der ist der Vater von James Fenimore Cooper. Und das ist der von Lederstrumpf. Also du kennst es vielleicht noch so.
Ja, den kenne ich.
Die Romane, die so im Wilden Westen so zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges spielen, als Indianerstämme entweder den Engländern oder den Franzosen um die Unabhängigkeit kämpften, späteren Amerikanern geholfen haben. Bande-Serie ist vielleicht heute gar nicht mehr so bekannt. Und dort wurde am 12. Juni 1939 die National Baseball Hall of Fame and Museum eröffnet. Ja, und was hat das mit Abner Doubleday zu tun? Nun, wenn man da mal googelt oder Wikipedia aufruft, dann war das ein Generalleutnant in der Armee der Nordstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg. Vielleicht nochmal für alle, die, ja, wir sind ja auch nicht alt genug, uns daran zu erinnern, 1861 bis 1865 ist schon was her. Nun, wie kam das alles zusammen? Also es gab im Jahr 1905, wir müssen jetzt ein bisschen springen in den Jahren, eine Kommission, die nannte sich die Mills-Kommission, oder Mills Commission, und die sollte die Ursprünge oder die Erfindung des Baseballs in den USA erforschen. Insbesondere sollte sie Beweise dafür finden, dass Baseball in den USA erfunden wurde und sich tatsächlich nicht aus ursprünglich bereits in Großbritannien oder sonst woher vorhandenen Spielen entwickelt hatte. Baseball sollte also auch uramerikanisch sein. Das sollte das Ergebnis dieser Kommission dann sein, dieser Findung.
Aha, schön, dass man schon das Ergebnis vorwegnimmt, bevor man überhaupt...
Ja, das fand ich auch etwas strange. Aber es gab ein Ziel. Die Kommission war von Albert Goodwill Spalding beauftragt worden.
Ah.
Und da klingelt bei dir auch direkt was.
Ja, ne? Natürlich, die Bälle.
Genau, überhaupt Sportausrüstung und das, wenn man sich mit Baseball anfängt, auch spielenderweise zu beschäftigen, dann taucht der Name immer schon auf. Ja, und dieser Albert Goodwill Spalding, der war auch ein späterer Hall of Fame Pitcher, ein Star-Pitcher. Mhm. Für die frühen Boston Red Stockings hießen die damals, in der sogenannten National Association. Was es mit den damaligen Boston Red Stockings und der National Association auf hat, da kommen wir dann später in einem anderen Teil noch drauf. Es ist aber nicht, wie man denken könnte, der Vorläufer der jetzigen Boston Red Sox. Das wäre ja viel zu einfach. Dieser Albert Goodwill Spalding hat also für die Boston Red Stockings damals so um 1870 geworfen und dann auch für die Chicago White Stockings. Das sind auch nicht die heutigen Chicago White Sox, das sind die heutigen Chicago Cubs. Also das Ganze ist ein bisschen verschachtelt. Wir halten mal fest, dieser spätere Sportausrüstungshersteller, der war eben auch ein aktiver Spieler. Und er gewann sogar mehr als 250 Spiele in seiner Karriere und war damit der erste Werfer, welcher 200 und mehr Spiele im professionellen Baseball gewann, ist ja aufgezeichnet worden. Und er war auch viermal in Folge Meister in der späteren National League von 1871 bis 1875. Aber das nur so am Rand, also man sieht, der wusste auch, wovon er spricht. Das war also ein Praktiker. Und der verwendete auch einen der ersten Baseball-Handschuhe überhaupt und trug mit dazu bei, deren Verwendung zu verbreiten. Jetzt kriegen wir die Kurve, denn er war dann auch ein Mitbegründer der Sportartikelfirma A.G. Spalding and Brothers, welche eine der führenden Sportartikelfirmen in den USA wurde. Ja, die Firma begann dann mit der Herstellung von Bällen, Baseball, Schlägern, Bats und Handschuhen, Gloves. Man stellte letztlich alle Arten von Sportartikeln her. Und diese Spalding-Ausrüstungsgegenstände waren dann sehr schnell in den späteren verschiedenen bestehenden Baseball-Profiligen, sogar die offizielle Ausrüstung. Und das trug dann so auch mit dazu bei, die Ausstattung im Baseball zu vereinheitlichen. Also ein echtes Schwergewicht des Baseballsports Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Das erklärt wohl, warum man ihn als Vorsitzenden und als Leiter dieser Mills Commission eingesetzt hat. Und Spalding war sehr patriotisch und er glaubte, oder man sollte besser sagen, er wollte daran glauben, dass sich Baseball ohne äußere Einflüsse, ohne jegliche äußere Einflüsse und schon gar nicht durch Einflüsse aus England entwickelt habe. Also ein rein amerikanisches Spiel sei.
Naja.
Ja, so wie ich es formuliere, kann man schon Zweifel haben, ne?
Ja.
Denn der noch in England geborene und als Kind mit 12 Jahren 1836 in die USA übersiedelte Sportjournalist und Statistiker Henry Chadwick, der lebte zwischen 1824 und 1908, behauptete eben dieses, dass sich Baseball aus dem englischen Kinderspiel Rounders, importiert durch englische Einwanderer, entwickelt habe. Dieser Henry Chadwick wird auch Vater des Baseball genannt, nicht weil er besonders gut gespielt hätte, sondern weil er entscheidend dazu beitrug, Baseball zu organisieren, es aufzuzeichnen, darüber als Journalist in Zeitungen wie dem Brooklyn Eagle zu berichten. Brooklyn war übrigens damals noch eine eigene Stadt, war noch nicht Teil von New York. Und es so der immer interessierteren Öffentlichkeit näher zu bringen und dieser Öffentlichkeit auch dann Regeln und Abläufe des Spiels zu erklären. Also dieser Henry Chadwick erfand beispielsweise den späteren Box-Score, also die komprimierte Zusammenstellung aller wichtigen Statistiken eines Baseballspiels, welche dann immer in der Zeitung abgedruckt wurden. Und man konnte also innerhalb von kurzer Zeit erkennen, wie so ein Spiel gelaufen war. Das hat also eher erfunden oder ja,
also zumindest das,
popularisiert.
Das, was wir noch so aus der Herald Tribune oder so kennen.
Genau, wo ich dann gefühlt jeden Tag zum Köln-Bonner Flughafen gefahren bin, um mir die International Herald Tribune und dann auch die USA Today zu holen, um diese Boxscores zu lesen. Ja, also er gehörte dann, also Henry Chadwick, auch zu denen, welche wichtige statistische Spieldaten verwendeten und populär machten. Die Batting Average, also der Schlagdurchschnitt, wie oft man erfolgreich den Ball trifft. Die Earned Run Average, ERA, der Pitcher, also wie viele Läufe die im Schnitt zulassen. Ich vereinfache das jetzt ein bisschen. Runs scored, also wie viele Läufe erzielt werden. Hits allowed, also wie viele Schläge ein Werfer, ein Pitcher zulässt. Und diese ganzen statistischen Spieldaten sind immer noch die Grundlage der modernen statistischen Baseball-Analytik. Also durchaus auch ein Schwergewicht der damaligen Baseball-Szene. Also man könnte sagen, Chadwick gegen Spalding, gegen die Mills Commission. Aber ich habe das eben ein bisschen vielleicht unscharf dargestellt. Eigentlicher Vorsitzender der Mills Commission war ein Abraham G. Mills, ein früherer Präsident der professionellen National League. Dazu kamen dann noch 7 prominente ehemalige Baseballspieler, Funktionäre und Sportpersönlichkeiten, aber keine Geschichtswissenschaftler oder Gelehrte. Ich glaube, die hätten dann ja das gewünschte Ergebnis gestört.
Lieber keine Profis dann beinehmen.
Ja, denn man sollte ja gar nicht so richtig wissenschaftlich sein, behaupte ich. Aber 1907 verkündete die Mills-Kommission dann doch passenderweise, Überraschung, dass der durchaus bekannte und renommierte Bürgerkriegsgeneral Abner Doubleday im Jahre 1839 und ausgerechnet in Cooperstown das Spiel Baseball erfunden haben sollte. Einfach so. Ja, und begründet durch welche Beweise, fragt man sich. Das Ergebnis der Kommission gründete sich dann auch nur auf einen einzelnen Brief eines gewissen Abner Graves, eines Bergbauingenieurs aus dem Jahre 1904, in welchem dieser beschreibt, er sei 1839, also vor 65 Jahren, als Kind in Cooperstown Zeuge gewesen, als besagter General Doubleday, späterer General, dort Baseball und seine Regeln erfunden habe. Später wird sich herausstellen, dass dieser Abner Graves unter anderem psychisch instabil sei. Nun ja, also keine wirklich vertrauenserweckende Quelle aus unserer Sicht. Ja, was war das Problem? Unter den Hinterlassenschaften von Abner Doubleday finden sich keinerlei schriftliche Beweise oder Dokumente von ihm selbst dazu. Doubleday erwähnte in seinen hinterlassenen Briefen und Tagebucheinträgen überhaupt niemals den Baseballsport. Es gibt auch keinen Beweis dafür, dass Abner Doubleday jemals in Cooperstown gewesen wäre und 1839, dem angeblichen Jahr seiner Erfindung, war Doubleday als Kadett an der Militärakademie in West Point, ca. 150 Meilen entfernt. Und, nicht zuletzt, Doubleday selber behauptete auch niemals, Baseball erfunden zu haben. Trotz dieser äußerst dubiosen Faktenlage, wenn man davon Fakten überhaupt sprechen kann, wurde dieses fabrizierte Pseudo-Forschungsergebnis der Mills-Kommission in den USA gerne geglaubt und als Fakt übernommen.
Mhm.
Denn sie lieferte eine der amerikanischen Sportöffentlichkeit einen patriotischen und rein amerikanischen Gründungsmythos für die Erfindung und die Entwicklung des zunehmend sich zum amerikanischen Spiel entwickelnden Baseball.
Klingt ja ein bisschen so nach alternativen Fakten, wie wir das heute auch aus Amerika teilweise kennen.
Total, ja. ein gewünschtes Ergebnis wird, wie auch immer, fabriziert und dann wird ganz, ganz fest daran geglaubt. Und all dies auch noch in Verbindung mit einem Bürgerkriegsgeneral als Erfinder. Ja, patriotischer geht's ja nicht mehr. Und dieser Mythos steigerte auch den Nationalstolz der Nation damals. Also das wurde sehr gut aufgenommen.
Klingt ja auch gut, ne?
Ja, das klingt erstmal total seriös und das auch keiner hinterfragt dann. Und dieser auf das Jahr 1839 und Ebner Doubleday und Cooperstown gegründete Mythos führte dann auch 1936 zur Gründung der National Baseball Hall of Fame and Museum in besagtem Cooperstown, New York. Und jetzt kommt noch ein weiterer Name, ich habe davon noch nie gehört. Ein Stephen Carlton Clark. Der lebte so von 1880 bis 1960, ein sehr vermögender Philanthrop, also ein Spender und Mäzen und Kunstsammler aus Cooperstown, war da auch nicht ganz unbeteiligt. Seine Familie hatte ihr Geld dadurch gemacht, dass der Großvater von diesem Stephen Carlton Clark, der war Anwalt und Partner von Isaac Singer, dem Gründer der Singer Nähmaschinenfabrik.
Ein deutschstämmiger.
Ja, genau. Also es ist echt, wir werden das später in den nächsten Folgen noch feststellen, der amerikanische Baseballsport war am Anfang auch sehr stark von Deutschstämmigen durchwoben. Ja, und dieser Großvater, der vererbte dann 37,5% Aktienanteil an diesen Singer-Nähmaschinenfabriken. Und der Vater von Stephen Carlton Clark, der hat dann in New York Grundstücke gekauft und seiner Familie ein gesichertes Treuhandvermögen von damals 30 Millionen US-Dollar, also das Vielfaches heute, hinterlassen. Geld war also da und Stephen Carlton Clark wollte jetzt den Tourismus in Cooperstown beleben, war immer ein kleines Kaff. Denn in den 30er Jahren herrschten generell die große Depression, die Great Depression, die begann 1929 und ging sogar bis 1939, also eine ganze Dekade der wirtschaftlichen Zerrüttung nach dem Aktiencrash. Und damit erschreckende Armut, weit verbreitete Arbeitslosigkeit und zusätzlich hatte die Prohibition, die war ja auch noch da, die begann 1920 und ging bis 1933, den lokalen Hopfenanbau ruiniert, der da in der besagten Gegend eigentlich auch Teil der Lebensgrundlage gewesen war. Also kam einiges Übles zusammen. Also erstmal ein guter Ansatz von dem Mann. Und dieser Stephen Carlton Clark nutzte nun den von der Mills-Kommission ins Leben gerufenen Gründungsmythos von 1907, um Ebner Doubleday und Cooperstown, passt ja perfekt, zu nutzen.
Klingt gut.
Ja, also sehr clever zumindest. Und Clark überredete dann Major League Baseball, die Idee einer nationalen Hall of Fame in Cooperstown zu unterstützen. Ja, als Anreiz und Marketing-Promotion-Werkzeug verkaufte er dann den Verantwortlichen von Major League Baseball, das war dann noch der von der ja auch schon mal eingeführte Kenny Sir Mountain Landis, der Commissioner, der in dem Black Sox-Skandal ja aufgeräumt hatte, den praktisch 1939 dann anstehenden 100. Geburtstag des Sports.
Ach, wie nett.
Alles basierend auf dem Fake von 1907, ne? Aber gut, so war's. Nach der Fertigstellung des von Clark bezahlten National Baseball Hall of Fame Museum, der Gebäude 1939, konnte dann Major League Baseball in Cooperstown den mythischen 100. Geburtstag des Baseballsports seit der Erfindung 1839 feiern. Und die Aufnahme der ersten 5 Starspieler wurde verkündet. Ich werde aber jetzt nur die Namen nennen, weil wenn ich jetzt zu jedem von denen was sagen würde, würde das ausufern. Das sind echte Legenden und unser Podcast dreht sich um Legenden. Wir werden von allen hören. Das sind, da waren Ty Cobb, Babe Ruth, Honus Wagner, Christy Mathewson und Walter Johnson. Christy Mathewson und Walter Johnson sind legendäre Werfer. Mathewson bei den New York Giants, Walter Johnson bei den damals existierenden Washington Senators. Babe Ruth war erst bei den Boston Red Sox Werfer und Outfielder. Dann der berühmte und mythosgründende Outfielder bei den New York Yankees. Honus Wagner war bei den Pittsburgh Pirates und First Baseman und Ty Cobb ein Outfielder und sehr aggressiver Spieler auf den Bases, also wahnsinnig viele Bases gestohlen, extrem viele Schläge durchgebracht, also Hits zusammen akkumuliert und extrem hohe Schlagdurchschnitte gehabt. Also alles echte Legenden. Die wurden also als erste dort eingeführt. Und unweit entfernt bestand seit 1920 passenderweise ein Baseball-Spielfeld mit dem Namen, ja, wie könnte es anders sein, Doubleday Field. Das wurde dann bis 1940 erweitert und ausgebaut auf etwas unter 10.000 Plätze. Und das besteht immer noch und ist mittlerweile eine geschützte historische Spielstätte für Ausstellungen, Ehrungen und Feiern. Und von 1940 bis 2008 fand im Doubleday Field jedes Jahr das sogenannte Hall of Fame Game statt. Es war ein Freundschaftsspiel zwischen je einem Team der National League und einem der American League. Und es war bis 1997 eine der wenigen Möglichkeiten, ein Spiel zwischen Teams der beiden unabhängigen, unter dem Dach von MLB bestehenden National League und American League zu sehen. Ansonsten war das ja nur innerhalb der World Series, bei Spring Training Spielen vor der Saison und von Wohltätigkeitsspielen wie zum Beispiel der Mayor's Trophy, der Bürgermeisterpokals in New York, der von 1963 bis 1983 in New York stattfand. Und der diente beispielsweise als Benefizveranstaltung für die Jugend-Baseball-Programme der Stadt New York und er fand zwischen den damit gerade frisch neu gegründeten New York Mets aus der National League und den ja, legendären Yankees der American League statt. Aber mit dem Start der Intra-League Games, also der in der Saison stattfindenden Spiele zwischen den beiden Ligen 1997, verlor dieses Hall of Fame Game dann zunehmend diese Besonderheit und das Alleinstellungsmerkmal. Und letztlich wurde das Hall of Fame Game nach 2008 dann auch mit der offiziellen Begründung eingestellt, dass die MLB-Saisonpläne der Teams also immer umfangreicher wurden und das Spiel nicht mehr mit dem regulären Spielplan vereinbar war. Interessanterweise ist eine Enkelin von Clark, Jane Forbes Clark, aktuell auch die Vorsitzende des Direktoriums der Hall of Fame. Ja, Fazit: Die Geschichte rund um Abner Doubleday, Cooperstown und die Erfindung des Baseball war selbst nur eine Erfindung und ist mittlerweile als komplett unhistorisch festgestellt. Und dieser Mythos hat aber, wie wir sehen werden, doch eine starke Wirkung im Baseball und nicht zuletzt auch in der amerikanischen Nation hinterlassen und hat sich dann ja auch der Gründung und der Errichtung der Baseball Hall of Fame in Cooperstown quasi manifestiert. Das fand ich also wirklich ganz, ganz spannend, so als Einstieg. Also so war es nicht. So ist es nicht geschehen.
Hätte natürlich so sein können, weil man das ja auch so als, wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, denkt man, das ist ja so was Uramerikanisches.
Tja, dachte ich ja auch, als ich mit Anfangs, Ende der 80er begann damit zu beschäftigen. Das klang ja irgendwie auch ganz stimmig. Wenn man jetzt mal so genauer drüber nachdenkt, dass jetzt einer das einfach mal so erfindet.
Naja, wenn wir ja auch sehen, wie es in anderen Sportarten, die wir jetzt ja schon hatten, mit Ausnahme vom Basketball so richtig erfunden, hat das halt, das hat sich halt entwickelt verschiedenen Sportarten.
Ja, wie war es denn tatsächlich? Das hat mich dann doch interessiert, nachdem ich also ein bisschen rausgekriegt hatte, sowas nicht. Ja, und wie wir gerade auch schon angedeutet haben, tatsächlich sind die Ursprünge des Baseball in den Vereinigten Staaten komplex, wie so vieles, und gründen in mehreren älteren Bat-and-Ball-Games, also Schläger- und Ballspielen aus England und auch teilweise aus dem kontinentalen Europa. Letztlich entwickelte sich das uns heute bekannte Baseball in seiner modernen Form als Teamsport, aber in den USA, also eben nicht in Europa. Da England, jetzt würden viele wahrscheinlich an Cricket denken. Ja, Cricket ist ja immer noch sehr populär in Großbritannien. Bei uns behaupte ich mal eine Nischenrandsportart, wenn es überhaupt mal in der Sportöffentlichkeit wahrgenommen wird.
Kann ich bestätigen, wo ich jetzt in England war. Also da lief auch tagsüber dann in den Pubs auch Cricket. Also es scheint immer noch sehr beliebt zu sein.
Aber werden später so bei einer der ersten Vorläufer des Baseballs, wird man so klar auch merken, ja, könnte auch so ein bisschen was mit Cricket zu tun haben. Das ist auch nicht wird auch nicht ausgeschlossen. Ich will mich aber jetzt auf andere Vorläufer beschränken, weil die tatsächlich dann zum Baseball führen, Cricket ja nicht. Das hat dann schon einige sehr deutliche Unterschiede. Das würde ich jetzt nicht so rausarbeiten, sondern mich darauf beschränken, was hat wirklich dahin geführt. Letztlich fand die Entwicklung zum Teamsport Baseball in den USA im Nordosten der Vereinigten Staaten und dort besonders im Staat New York und im Staat Massachusetts während des 18. und 19. Jahrhunderts statt. Klar, das waren die ersten Besiedlungszentren der ersten Kolonisten und Einwanderer. Da waren die Regierung in Washington nah und da war auch eine starke Zivilisation, da waren die ersten Städte, die Großstädte bildeten sich, Metropolen, New York, Baltimore, Philadelphia, Boston. Da passierte eine Verdichtung, also aus dem reinen, wir treffen uns mal und schlagen den Ball und fangen den, sondern dann wirklich mehr zu regelbasiertem Teamsport. Und das dem Baseball am nächsten stehende Ausgangsspiel aus England ist das englische Kinderspiel Rounders. Und daraus wurde dann im frühen 18. Jahrhundert das populärere Townball. Wir merken uns, Rounders, Townball. Aus diesen informellen und zuerst auch rein lokalen Spielen entwickelte sich dann in den USA graduell über die Jahrhunderte Baseball und seine uns heute bekannten Regeln. Ja, was war denn eigentlich das englische Kinderspiel Rounders? Ja, also ich kannte es natürlich nicht und musste ein bisschen recherchieren, habe dann auch ein paar Sachen gefunden, die man vielleicht dazu sagen sollte. Also zum ersten Mal erwähnt wurde dieses Rounders in England in einem Kinderbuch, A Little Pretty Pocketbook, ein kleines, schönes Taschenbuch, 1744. Und Rounders war da nur ein Kinderspiel, aber es enthielt bereits viele der grundlegenden Spielkonzepte des Baseball. Es gab einen Schläger, ein Bat, es gab einen Ball, Bases, Male, Innings, also Zeitabschnitte, in denen gespielt wurde, und Outs. Man musste ja irgendwann auch diese Spielabschnitte beenden. Ja, das Spiel war besonders in ländlichen Gegenden Englands beliebt und wurde mit den Auswanderern in den amerikanischen Kolonien, den späteren USA, exportiert, wo es dann viele Spielvarianten gab. Beispielsweise der Schläger war ein kurzes, einem Paddel-ähnliches Schlagholz, also noch nicht das gestreamlinete Schlagholz, wie wir es heute kennen. Der Ball war klein und weich. Das Spielfeld war entweder rund oder es war fünfseitig, es gab mal vier, es gab mal fünf Bases, also Male, zwischen denen man dann laufen musste, also recht unterschiedlich, alles, das fluktuierte alles noch. Ja, und die Läufe wurden, damit auch die Punkte, erzielte man, indem ein Spieler der offensiven schlagenden Mannschaft nach einem erfolgreichen, das heißt nicht direkt gefangenen Schlag des Balles nach und nach von Base zu Base laufend einmal das Spielfeld umrundet. Das kennen wir ja noch.
Ja, das klingt ja schon sehr nach Baseball, ne?
Absolut. Outs, ja, wie wurde man, wann war man aus? Ein Schläger war aus, sofern der von ihm geschlagene Ball direkt von einem der Verteidiger im Feld aus der Luft gefangen wurde. Man den Ball dreimal verfehlt, kennen wir alles. Oder er, während er von Base zu Base läuft, mit dem Ball getaggt, also berührt wird. Das kennen wir also alles. Klingt schon ganz vertraut. Aber das entwickelte sich dann eben im Laufe der Jahre weiter. Dann hieß es Townball. Es war in den USA im 18. und frühen 19. Jahrhundert weit verbreitet, besonders in Neuengland, New England, in Staaten ganz im Osten, Massachusetts beispielsweise und auch Pennsylvania mit Philadelphia und Pittsburgh. Bereits in der Zeit, in der die USA noch eine von den Briten abhängige Kolonie war und auch noch in der Zeit der frühen Republik, also Townball, begleitete die Amerikaner, seitdem es eben die USA überhaupt gab, schon zu Kolonialzeiten. Ja, und die Teams waren natürlich auch oft groß und unterschiedlich besetzt. Es gab mal 10 und es gab auch mal mehr als 20 Spieler je Team. Schläger war ähnlich, Flachpaddel ähnlich, aber diesmal wurde dann der Ball weich, aber auch hart, natürlich oft selbst gemacht, was man gerade so zur Hand hatte und man werfen konnte und dann auch treffen. Das Spielfeld war also mal quadratisch oder es war auch kreisförmig. Also auch das war sehr unterschiedlich noch. Es gab mal 4, es gab mal 5 Bases. Also alles noch nicht standardisiert. Man konnte da noch variieren. Es wurde auch geworfen und zwar gab es den Unterhandwurf. Man warf also nicht von oben, wie man es heute kennt, sondern wirklich von unten kommend, wurde das dann genannt. Das war dann noch nicht so dynamisch und nicht so schnell, aber es reichte. Es wurde auch nicht immer getroffen dann.
Also wie beim Softball sozusagen.
Ja, genau. So stelle ich mir das auch vor. Wie ergaben sich Outs? Ja, direkt aus der Luft oder, das fand mich überrascht, nach einmaligem Aufsetzen des Balles auf dem Boden, also man ihn dann fing, das war auch noch in Ordnung. Nachdem man erstmal die erste Base erreicht hatte, konnte man auch ausgeworfen werden, indem man eben getaggt wurde, mit dem Ball berührte. Oder, das fand ich jetzt ein bisschen heftiger, man wurde direkt angeworfen. Das nannte man dann Soaking oder Plugging. Das sind dann, waren Slangworte. Und das hieß einem, oder unter anderem kann das bedeuten, to soak one oder to plug one, einem einen harten Schlag versetzen. Und ich denke, wenn man da so läuft und du kriegst dann den Baseball voll angeworfen, war nicht so angenehm. Aber das ging bei Townball. Ja, und diese Besonderheit, das Soaking oder Plugging, das wurde, des Townballs wurde dann später, Gott sei Dank sage ich, im moderneren Baseballspiel gestrichen. Die Spielregeln variierten also sehr stark auch von Region zu Region. Es gab also noch nicht die Standard-Spielregeln beim Townball. Und dies sollte dann schon bald auch dazu führen, dass über die Zeit die Notwendigkeit gesehen wurde, allgemeine, ja, und für den gesamten Sport geltende Regeln zu entwerfen und durchzusetzen. Weil es gab natürlich immer Auseinandersetzungen, wenn man sich dann traf. Ja, wie spielen wir denn? Was sind denn die Regeln? Und je nachdem, wie man dann auch, wo man den Vorteil sah, wurden die Schwerpunkte anders gesetzt. Vor dem amerikanischen Bürgerkrieg gab es immer noch einen Kampf um die Gunst des Publikums zwischen dem Cricket und den regional variierenden Baseball-Vorläufern. Und dann gab es in Neuengland die Variante, die nannte sich dann Massachusetts Game. Dieses Massachusetts Game unterschied sich dann doch langsam deutlicher vom Townball. Das war also die ganze Neuengland-Region richtete sich also danach. Und dieses Massachusetts Game, das war im Vergleich zu dem parallel sich entwickelnden New York-Style bisschen offensiver, da gab es mehr Scoring und das war irgendwie, da hat die Zuschauer mehr begeistert. Das hatte also erstmal einen Vorteil.
Ein bisschen mehr Action wahrscheinlich.
Da wurden dann so Spiele genannt wie zwischen zwei Vereinen mit einem Score von 100 zu 27. Da wurde 4 Stunden gespielt vor 3000 Zuschauern. Das war so um 1858, rum 1859. Das waren Teams in Boston. Als Beispiel die Winthrop Club of Holliston, ja, das sagt, glaube ich, keine mehr was von uns. Und da gab es aber schon so eine Bundesstaatsmeisterschaft. Und dann gab es auch Spiele, die über 2 Tage verliefen. Ich kann ja schon mal was sagen, das hat mich echt an Cricket erinnert. Mehrere Tage, ultra hoher Score. Das hat also mit Baseball, wie wir es heute kennen, nicht mehr viel zu tun. Es gab wenige Möglichkeiten, dann wirklich einen auszukommen. Und man hat aber immerhin schon 4 Bases, die waren 18 Meter oder 60 Fuß auseinander, also doch erheblich weiter als heutzutage das Doppelte. Und das für mich total Verwirrende war, dass eben der Schläger in der Mitte zwischen dem Home und der sogenannten ersten Base stand. Also kaum noch nachzuvollziehen, wie das gelaufen sein soll. Und das Aus wurde auch von den Spielern, wenn sie den Ball nicht direkt fingen, erzielt, indem sie eben die laufenden Gegner anwarfen. Wir hatten das ja schon gehört, Soaking oder Plugging. Also sehr schmerzhaft. Foul Territory gab es da nicht, wo man also auch den Ball fangen konnte. Das Interessante war, dass in diesem Spiel schon von oben geworfen wurde. Man denkt hier an Softball oder Cricket mit der Unterhand. Es wurde dann gesagt, ja, the ball must be thrown, not pitched or tossed. Major League Baseball brauchte 25 Jahre, bis dann der Wurf von der Unterhand dem Überarmwurf eingeführt wurde. Also mit sehr starker Verzögerung. Also alles ein bisschen anders, als wir es heute kennen, aber gut, es ist ja auch noch nicht Baseball gewesen. Ja, einer der ersten gegründeten wirklichen Clubs war dann der sogenannte Gotham Baseball Club. Und der spielte wo wahrscheinlich?
In New York?
Ja, Gotham. Die spielten auch so ein Bat-and-Ball-Spiel. Das war auch ähnlich, aber nicht identisch mit dem britischen Sport Rounders. Also es gab da wirklich starke Variationen. Und eines der Mitglieder dieses Gotham Baseball Club, ein William Wheaton, der entwarf dann Regeln, welche in New York zumindest dieses Kinderspiel mehr zu einem für Erwachsene interessanten Spiel entwickelte. Und dies führt uns dann zu Alexander Joy Cartwright. Ein Mann, der zwischen 1820 und 1892 lebte, einer der ganz großen Figuren in der Gründungszeit des Baseball. Auch er erfand nicht Baseball, aber er spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des modernen Baseball. Den Namen also kennt man in der amerikanischen Sportgeschichtsforschung. Dieser Alexander Cartwright war 1842 einer der Gründer des Knickerbocker Baseball Club in New York City, benannt nach, ich musste das echt nachschlagen, nach der Knickerbocker Fire Engine Company. Also die haben also Feuerwehren ausgestattet. Und dem als ersten festbestehenden Baseballclub der USA angesehenen Verein beteiligt. Und diese Knickerbocker bestanden aus Amateursport und Gentlemen, welche oft vorher noch Cricket oder Townball gespielt hatten. Und im Laufe der Zeit versuchten sie von kurzfristig und von Fall zu Fall stattfindenden Spielen hin zu einem fester organisierten Spielplan zu kommen. Außerdem war Alexander Cartwright angeblich an der Kodifizierung einer ersten einheitlichen, allgemein anerkannten Regel in einem Regelbuch beteiligt. Und das ist immer noch unter dem Titel die 1845er Knickerbocker Rules bekannt. Man schreibt dann Cartwright zu bei der Ausarbeitung und Festschreibung der ersten 20 Regeln des modernen Baseball, eben diese besagten Knickerbocker Regeln beteiligt gewesen zu sein. Es gab dann ein Datum, 23. September 1845, wo das dann geschehen sein soll. Und ein anderer Mitgründer dieses Vereins, William Wheaton, hatten wir ja eben schon, der war ja auch vorher bei Gotham, überlieferte, dass die meisten dieser Regeln aber bereits vom älteren Gotham Club entwickelt worden seien. Also es wurde also nur noch mal präzisiert und zusammengeschrieben, vermutlich. Tatsächlich soll 1845 ein Komitee der Knickerbocker, inklusive Wheaton, aber eben gar nicht Cartwright, man weiß es eben nicht mehr, ähnliche Spielregeln wie die des Gotham Clubs festgelegt haben. Wobei heutige Historiker der Ansicht sind, dass keine der Knickerbocker-Regeln eben tatsächlich Neuheiten waren. Also da tut sich in der Forschung einiges. Ne? Also das, was man einst alles den Knickerbockern da 1845 zuschrieb, das war gewachsen in den Jahren vorher. Es gibt einen Baseball-Historiker, der heißt Jeffrey Kittle, und der ist gar der Meinung, dass gar keine der Knickerbocker-Rules von 1845 Neuheiten waren, mit der einzigen möglichen Ausnahme bezüglich des 3 Outs pro Inning. Ja, der offizielle Major League Baseball-Historiker John Thorne schrieb dann, Cartwright habe einen Eintrag in der Baseball Hall of Fame, bei dem praktisch jedes Wort falsch sei. Da würde gar nichts stimmen. Alex Cartwright hat nicht bestimmt, dass die Bases jeweils 90 Fuß entfernt voneinander verlaufen. Er hat nicht bestimmt, dass mit 9 Spielern je Team gespielt wird oder auch nicht, dass das Spiel über 9 Innings geht. Letzteres, die 9-Inning-Regel, wurde erst bei einer Konferenz vieler verschiedener Clubs 1857 festgelegt. 8 Jahre, nachdem Cartwright New York verlassen hatte und sich da auf Hawaii befand. Also auch da, wie bei Abner Doubleday, viel Mythos und jetzt wird viel geforscht, jetzt kommen auch noch andere Informationen der anderen Vereine zutage und das gibt dann ein sehr viel komplexeres Bild. Ja, wir halten mal fest, es gab da schon Regeln ab den 1830er Jahren. Ob die Knickerbocker Rules dann wirklich originär waren oder nur zusammenfassten, sei mal dahingestellt. Aber so ab 1845 bis in die 1850er Jahre hinein wurde das Ganze standardisierter. Wichtigste Regeln zwischen 1837 Gotham und 1845 Knickerbocker war das Spielfeld in Form eines Diamanten, der berühmte Diamond, und eben nicht mehr in Form eines Rechtecks, wie es früher bei dem Kinderspiel noch der Fall war. Nun waren die Bases auch flach, vereinheitlicht, mit einheitlichen Abständen zwischen diesen Bases 90 Fuß oder 27,432 Meter. Es gab nur noch 3 Strikes, damit man dann da mal aus, das kennen wir ja alles heutzutage, ne?
Das klingt ja schon sehr wie das moderne Baseball, ne?
Absolut, ja, es gab, und das war jetzt, fand ich sehr interessant und auch wäre ich dankbar gewesen als Spieler zu der Zeit, es gab kein Soaking oder Plugging mehr, also der Läufer konnte nicht mehr einfach abgeworfen werden, dies wurde jetzt ausdrücklich verboten.
Ja, macht Sinn.
Also das kann man nur noch den Ball, ne? Absolut, stattdessen wurde das Out eines Läufers zwischen den Bases eben durch das uns immer noch bekannte Tag oder eben die üblichen Sachen mal anwerfen oder aus der Luft fangen. Erstmals wurde das Konzept des sogenannten Foul Territory und des Foul Balls definiert. Also außerhalb des Spielfelds, dass man aber auch da das Out durch Fangen eben erzielen kann. Oder eben, dass es dann, ob das aber ein Strike automatisch war, das kommt dann später noch. Also, aber erstmal, es gibt überhaupt ein Foul Territory. Ja, und dann wurde entschieden, dass man eben Outs besonders und wirklich noch im Unterschied zu unserem heutigen Spiel, es gab noch nicht diese Innings. Es gab nur, man sagt, okay, 3 Outs und dann wechseln wir die Seiten. Aber es war nicht klar definiert, wie oft das geschehen sollte. Dass man 9 Innings spielt, das wurde erst sehr viel später festgelegt. Bei denen wurde auch noch von unten geworfen. Dieses von oben erfolgende Werfen, was eben bei Massachusetts eben genannt wurde, wurde in diesem Bereich New York und dann auch später Major League Baseball erst in den 1880er Jahren üblich und dann auch vorgeschrieben.
Okay.
Sie warfen noch, wie wir uns heute die Softballer vorstellen können, von unten. Ja, diese Regeln bedeuteten eine gewaltige Veränderung von den früheren Bat-and-Ball-Spielen wie Rounders und Townball in Richtung des Spiels, welches wir heute als das moderne Baseball kennen. Ja, Baseball wuchs in dieser Zeit zu einem auch in der Masse populären Sport in den USA. Man gewann auch den Wettbewerb gegen Cricket, das sehr viel statischer und auch länger dauert. So viel Zeit hatten die Leute ja zu der Zeit noch gar nicht. Es gab ja noch diese sehr langen Arbeitstage und es gab auch noch keinen freien Sonntag, wenn ich das richtig sehe. Aber das waren auch überwiegend noch Gentlemen und keine Arbeiter, die da zumindest in den großen Metropolen das Spiel ausführten.
Ja, da mussten ja privilegiert sein, damit sie überhaupt die Zeit haben, ne?
Das ist ja beim Fußball auch gewesen, das ist mir auch bewusst geworden bei der Recherche. Erst nach dem Ersten Weltkrieg kam der 8-Stunden-Tag.
Okay.
Den gab es vorher gar nicht. Und da kam auch da erst der Wechsel von den privilegierten Menschen zum Normalarbeiter und Angestellten. Ja, aber das fällt vielmehr nur gerade als Parallele ein, aber auch sehr viel später. Also wir hatten mal fest, es wurde auch ein für die Masse populärer Sport in den USA. Mit zahllosen Amateur- und schon halbprofessionellen Baseballvereinen wie den genannten Gotham Baseball Club oder den Knickerbocker Baseball Club in New York City. Am 19. Juni 1846 in Hoboken, New Jersey, auf dem sogenannten Elysian Fields, einem ersten Vergnügungspark, fand ein Spiel statt. Und da haben die Knickerbocker eben gespielt. Die Knickerbocker verloren, wie sie dann auch festhielten, 1846 gegen die sogenannten New York Nine. Das waren möglicherweise auch diese Gothams, aber das weiß man nicht genau. Und sie verloren in nur 4 Innings mit 23-1.
Oh. Hohes Ergebnis.
Ja, das war sehr deutlich. Die anderen waren irgendwie routinierter, vermute ich. Tatsächlich hatten zahllose Spiele vorher auf den Elysian Fields stattgefunden. Neben den unzähligen anderen Spielen, die vorher und auch parallel stattfanden, waren diese Knickerbocker einfach akribischer. Die hielten wirklich von Batter zu Batter, von Pitch zu Pitch den Spielverlauf fest, schrieben das auf und bewahrten das auch auf bis in die heutige Zeit. Also frühe Baseball-Geschichtsforscher haben dann eben diese Daten auch gefunden. Im Grunde waren das zugleich Baseballs erste Scorecards. Also dieser in Zahlen festgehaltene Spielverlauf der Knickerbocker. Es lohnt sich festzuhalten, dass die Knickerbocker zwischen 1845 und 1850 zwar über 200 Spiele machten, davon waren aber nur drei von 200, über 200 gegen andere Clubs. Die überwältigend große Rest der Spiele waren nur Trainingsspiele untereinander. Auch interessant, das fand ich auch irgendwie witzig.
Also hatten die gar keine richtigen Gegner?
Nee, es gab noch gar kein richtiges Ligasystem, man hat sich eher dann so verabredet. Also im Jahre 2016 haben dann Experten ein Dokument aus dem Jahre 1857 als authentisch eingestuft. Und dieses Dokument trug den Titel Laws of Baseball, die Gesetze des Baseball, welche vom Präsidenten der Knickerbocker Daniel Doc Adams geschrieben worden sein sollen. Nach einer Diskussion mit Verantwortlichen von doch immerhin 14 Vereinen aus New York, ja, also wer nun genau was da gesagt hat, das wird man nicht mehr rauskriegen. Aber es gab diese Laws of Baseball 1857. Und dieses Dokument oder Dokumente legen dann erstmals einige Regeln verbindlich fest. Insbesondere zum ersten Mal, dass man nur oder immerhin 9 Innings spielt, sowie mit 9 Spielern je Team. Und dass die Bases eben jetzt wirklich immer diese 90 Fuß zwischen den Bases haben. Und interessant ist natürlich auch, dass der vermeintliche Regelentwickler Alexander Cartwright an diesem Treffen definitiv nicht teilnahm, denn er war ja gar nicht mehr in New York, er lebte auf Hawaii. Und vor diesem Hintergrund erfolgte dann, man wollte sich eben nicht nur so auf Zuruf treffen, man gründete die sogenannte National Association of Baseball Players, Nationale Vereinigung der Baseballspieler, NABBP. Ja, das war die erste Gründung einer formalen Organisation, welche den Sport organisieren wollte und dann auch tat. Der ersten Vereinigung, dem ersten Zusammenschluss von Baseballvereinen, überwiegend noch Amateurclubs. Ja, und neben der Überwachung der Spielregeln und der eigenen neu geformten Verbandsstruktur etablierte diese NABBP Standards für das offizielle Scoring. Man wollte den Amateurismus als Ideal hochhalten und man wollte eben die Regeln so durchsetzen, dass es eben auch keine Spielmanipulationen oder Verabredungen mehr gäbe. Das gab es ja früher. Die erste dann konstituierende Sitzung mit 16 Vereinen aus New York City und der Umgebung fand dann in einem Hotel, Smith's Hotel, in der Broome Street in New York im Januar 1857 statt. Wobei man sich hier keine nationale, die USA, umspannende Organisation vorstellen darf. Es war wirklich begrenzt auf die 5 Bezirke, die Boroughs, welche das heutige New York ausmachen. Kleiner Hinweis dabei, Brooklyn war noch gar nicht New York beispielsweise. Erster Präsident dieser NABBP war ein William Van Cott, ein Vorstandsmitglied des Gotham Club of New York. Wobei dieser Verband dann schon bald auch von außerhalb New Yorks Mitgliedsclubs anzog. Nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs 1865 waren es dann über 100, welche auch tatsächlich aus allen Ecken des Gebietes der siegreichen Nordstaaten der Union kamen. Überhaupt trug der amerikanische Bürgerkrieg mit dazu bei, dass Soldaten aus allen Regionen der USA mit Baseball bekannt wurden und begannen es zu spielen. Also während, nach den Schlachten, vor den Schlachten, in ihren Kasernen, zur Ablenkung, zur Entspannung. Und dies war ein Auslöser für die großflächige Ausbreitung des Spiels auf dem gesamten Gebiet der damaligen USA. Das war ja noch im Vergleich zu heute eher so ein Rumpf im Osten und Süden. Viele Teile des Westens waren noch gar nicht so erschlossen, aber das wäre ein anderes Thema. Und während des amerikanischen Bürgerkriegs waren natürlich auch Soldaten aus Massachusetts, die dann ihre Art des Baseballs dann spielten, unter sich dann auch Spieler austrugen. Aber einige wechselten dann schon sehr schnell zu den New York Rules, also wie ich es gerade vorher erklärt habe, von den Knickerbockern, und spielten dann nach deren Regeln. Und über die Zeit verlor dieses Massachusetts-Spiel dann an Popularität. Es setzte sich immer mehr das New Yorker Baseball dann durch. Vielleicht entscheidend waren auch Spiele zwischen diesen beiden Arten des Baseballs oder Abgesandten aus Massachusetts und New York. Und da gab es ein denkwürdiges Spiel 1862, wo ein sehr spielstarkes Team, die Excelsior Club of Brooklyn, gegen ein Team aus Massachusetts mit 41-15 gewann. Das war so ein erster Hinweis auf die unausgeglichene Stärke. Ein zweites Spiel ging 39-13 aus. Also da verschoben sich die Gewichte. Und danach begannen dann auch die in Boston organisierten Vereine, sich mehr nach dem New Yorker Stil und deren Regeln zu orientieren. Beim Ende des Bürgerkriegs hatte sich das Ganze, also in dem damals bekannten Staatsgebiet der USA, mehr und mehr eine Konzentration und Standardisierung in Richtung New York Game entwickelt. Und letztlich wurde also die Art von Baseball, die in der National Association gespielt wurde, auch das New York Game genannt, letztlich auch im gesamten Bereich von Massachusetts, von Neuengland gespielt. Und diese Art des Spiels, die noch wirklich auf das Kinderspiel Townball zurückging, welches man da teilweise noch pflegte, starb vollkommen aus. National Association für reine Amateurclubs gegründet worden, aber man ahnt es ja schon, während ihrer gesamten Existenz gab es dann doch professionelle Bestrebungen. Bereits 1860 wurden Spieler wie der Pitcher Jim Creighton, den Historiker als Baseballs ersten Superstar bezeichnen, bereits unter dem Tisch bezahlt. Er pitchte für einen der erfolgreichsten Clubs dieser Zeit, wir haben gerade schon gehört, Excelsior Brooklyn. Die Bestrebungen des Professionalismus wurden dann 1862 gestärkt durch die Eröffnung des Spielfeldes Union Grounds in Brooklyn, des ersten vollständig umzäunten Spielfeldes. Ein solches umzäuntes Spielfeld ermöglichte es dann den Betreibern, Eintritt zu erheben. Ja, und so kamen die Clubs an Geld und es entstand ein noch größerer Anreiz, sich zu verbessern, um mehr Zuschauer anzulocken. Ja, macht Sinn.
Klar, man kann ja Geld verdienen.
Genau, was immer mehr auf einen Profisport zusteuerte. Denn nur der Profispieler kann die Zeit aufwenden, um sein Spiel und das seines Clubs zu vervollkommnen und eine erfolgreiche Mannschaft. Guter Spieler zieht halt auch mehr Zuschauer an und bringt so wieder mehr Geld. Also der Kreislauf begann. Und das einstmals so ruhige und zivilisierte Spiel auf offenen, allen zugänglichen Flächen, also jeder konnte auch immer dahin kommen und gucken, keine Begrenzung, kein Eintritt, entwickelte sich jetzt zu einem doch oft hitzig umkämpften Kampf in geschlossenen, umzäunten und oft auch noch schmutzigen und baufälligen hölzernen Ballparks, in welchen nun Eintritt von den Zuschauern verlangt wurde. Aber die Fans wollten mehr. Die Regeln sollten jetzt strikt eingehalten werden und überall, von Chicago bis New York, in Form durchgesetzt und beachtet werden. Ja, und am nächsten Tag wollten auch alle lesen, wer denn gewonnen hatte oder wer verloren hatte und warum und wie. Henry Chadwick war ja der gesagt hatte, nee, ist kein uramerikanisches Spiel, das hat sich hier entwickelt. Also der Mann hatte recht, wie wir ja gehört haben. Ja, dieser Henry Chadwick, der war sehr umtriebig, der wurde nämlich dann auch zum Chairman, zum Vorsitzenden des Komitees für Regeln der besagten National Association. Dabei bestimmte er die Zusammenstellung des ersten Regelbuches, welches so dann für alle Clubs der NABBP gültig war. Chadwick ebnete so auch den erfolgreichen Weg des professionellen Baseballspiels. Also wirklich eine wichtige Figur. Der bis 1868 hat dann Chadwick festgestellt, dass fast jeder bekannte Club die Regel in den Professionalismus in irgendeiner Art und Weise gebrochen hatte. Also es ließ sich kaum noch aufhalten. Oder anders formuliert, der Amateurismus konnte so in Reinform nicht weiter aufrechterhalten werden. Und im Dezember 1867 sollte man auch erwähnen, eine wirklich dunkle Entwicklung hatte die NAABP damit begonnen, African Americans von den Spielen der Liga auszuschließen, obwohl bereits einige in den vorherigen Jahren dort gespielt hatten. Also der Rassismus brach sich leider auch dann da Bahn.
Das ist ja schon sehr früh. Also.
Ja, wir werden im weiteren Verlauf dann nochmal feststellen, ob noch Spieler später die Gelegenheit hatten, mitzuspielen. Aber das stellen wir erstmal zurück. Also die haben dann jedenfalls sehr schnell gesagt, tut mir leid, oder sehr radikal gesagt, die spielen bei uns nicht mehr. Im Jahre 1869 gab dann die NAABP dem Unausweichlichen nach und erlaubte offenen Professionalismus. Die Teams wurden jetzt in eine professionelle und in eine Amateurkategorie getrennt. So wurden die gefeierte Tour der Cincinnati Red Stockings in 1869 erst möglich, wobei sich die Spannungen zwischen den Befürwortern des Amateur- und des Profisports nur verschärften. Das erste offen professionell spielende Team, das waren die sogenannten Cincinnati Red Stockings. Die wurden 1869, wie gerade schon erwähnt, als Baseballclub gegründet, wurden auch manchmal nur als Cincinnati Club genannt. Die Cincinnati Red Stockings waren seit 1867 noch als Amateurclub Mitglied der NAABP geworden. Und die hießen Red Stockings, weil sie eben in roter Farbe antraten, ihre Trikots, und weil sie als erste lange Strümpfe trugen. Das war eine Neuheit bei den Teamuniformen. Die waren also früher in kurzen Hosen unterwegs, die Spieler. Deswegen Red Stockings. Und als dann die NAABP eben professionelle Mitglieder erlaubte, wurden die Inhaber der Cincinnati Red Stockings oder die führenden Mitglieder Harry Wright und möglicherweise auch ein George Allard gingen daran, ein Team voller professioneller Spieler zu organisieren und die man dann auch, denen man bis zu 8 Monate auch Gehalt zahlte, also während der Spielsaison. Und spielten auch noch mit. Wright spielte im Centerfield und koordinierte die Team-Defense, auch eine Neuheit, das gab es vorher nicht, wie und wo sie sich eben hinstellen sollten, um idealerweise den Ball direkt aus der Luft zu fangen. Also ein sehr taktisch begabter Bursche, dieser Harry Wright dann auch. Sein jüngerer Bruder George war der Shortstop, der kam neu hinzu und war gleich der beste Spieler, vielleicht sogar der beste Spieler seiner Zeit. Das erste Spiel der Cincinnati Red Stockings fand im Mai, genauer gesagt am 4. Mai 1869 statt, und es war ein 45-9 Sieg gegen das Great Westerns Team auf Cincinnati. Ja, und die Cincinnati Red Stockings gewannen dann 57 Spiele und verloren keins.
Okay, die waren sehr dominant.
Ja, das waren nur die Spiele im Rahmen dieser National Association of Baseball Players. Und sie spielten darüber hinaus noch weitere 60 Spiele gegen Teams außerhalb der National Association. Und sie führten dann auch Touren durch, die reisten nach Boston, die reisten nach San Francisco, nahmen natürlich Eintritt und generierten so auch Geld. Zum Ende der ersten Saison im November 1869 gelang dann sogar ein Sieg über ein New Yorker Team, die Mutuals, mit 17-8. Ja, Cincinnati kommt ja aus dem Westen der damaligen Vereinigten Staaten, und das zeigte eben, da ist eine besondere Spielstärke und die Dominanz der New Yorker Teams könnte vielleicht am Ende sein.
Sind denn die Red Stockings die Cincinnati Reds?
Das ist nicht hundertprozentig ohne Brüche abgelaufen von 1869 bis heute. Aber die Organisation der heutigen Cincinnati Reds haben quasi die damaligen Red Stockings adoptiert und berufen sich tatsächlich auf die. Wir werden in den nächsten Folgen noch mitkriegen, dass das bei vielen der heutigen Teams nicht so einfach ist, dass sie einfach fortgeführt wurden. Da gab es immer mal Brüche und Insolvenzen und Neugründungen. Aber vom Grundsatz her kann man sagen, die Cincinnati Reds sind tatsächlich das älteste und heute noch spielende Team.
Ja, man sagt ja, die Cincinnati Reds sind das älteste Team. Ne?
Absolut, ja genau. Es ist nicht so ganz glatt gelaufen. Mhm. Da gab es auch Unterbrechungen. Aber die berufen sich oder beziehen sich immer auf diese besagten Cincinnati Reds, die 1869 allererste das Profitum eingeführt haben. Ja, da gab es eine perfekte Saison. Also, um jetzt vielleicht nochmal klar zu machen, 1869 war die erste Perfect Season im Baseball. Vielleicht auch, weiß ich nicht, die einzige. Die Red Stockings gewannen ja mit 57-0 ihre Spiele. Und nach dem, was ich so gefunden habe, war das die einzige oder ist auch bisher die einzige Perfect Season im professionellen Baseball in der Geschichte. Es gab seitdem nicht wieder. Im Football fallen mir die Miami Dolphins von 1972 spontan ein, die ja auch ihren Schedule zu Null gewannen. Ja.
Aber viel weniger Spiele.
Ja, klar, kann man nicht vergleichen. Ne? 57 Mal antreten und immer gewinnen, das ist schon eine andere Hausnummer. Und es war auch das erste Mal, dass überhaupt ein Team hier aus dem Osten dann auch an der Westküste spielte. Man, über 2000 Zuschauer waren dann da in San Francisco, begrüßten sie. Und so in der Rückschau kann man sagen, dass die da mithalfen, dieses Spiel in der gesamten Nation bekannt zu machen. Und Cincinnati wirklich bekannt machten als Baseballtown, was sie auch heute immer noch sind. Und diese Serie ging dann auch wirklich erst am 14. Juni 1870 nach 81 aufeinanderfolgenden Siegen zu Ende. Und zwar spielten die Red Stockings gegen die Brooklyn Atlantics und verloren vor 20.000 Fans im sogenannten Capitoline Grounds mit 7-8.
Aber
im 11. Inning. Und nur weil der Werfer den Batter angeworfen hat, also Bases loaded, Hit by Pitch und dann kam der 8. Lauf nach Hause, also sehr unglücklich auch noch verloren.
Da kam alles zusammen.
Ja, nach 81 Spielen, also einer komplett unbesiegten Saison und dann haben sie ja nochmal weit bis 1870 hinein gewonnen. Das war schon außergewöhnlich. Vielleicht noch eine kleine Information, wie so was dann auch ging. Es gab dann auch die Boston Red Stockings. Heute kennen wir die Boston Red Sox. Aber daran kann man vielleicht als Beispiel mal sehen, wie missverständlich das dann teilweise ist. Diese Boston Red Stockings wurden dann gegründet, so um dieselbe Zeit wie die Cincinnati Red Stockings. Und man hat auch Spieler von denen dann übernommen, nach Boston geholt. Und hat dann in Boston das Spiel populär gemacht. Und letztlich wurden aber aus den Boston Red Stockings die Boston Braves. Aus den Boston Braves die Milwaukee Braves und aus den Milwaukee Braves die heutigen Atlanta Braves.
Das ja, das ist ja typisch für Amerika immer, dieses Umziehen.
Ja, das ist einfach, das war ja ganz krass. Ne? Aber wie gesagt, aus den ursprünglichsten Boston Red Stockings wurden die Boston Braves, die auch einmal dann die World Series gewonnen haben. Vielleicht im Abschluss noch die Boston Red Sox wiederum, die sind erst 1901 gegründet worden. Und die haben diesen Spitznamen, den Titel Red Sox, auch erst 1908 übernommen. Das vielleicht nur so als Detail und als Ausblick, denn diese ganzen Entwicklungen des Professionalismus waren dann entscheidend dafür, dass diese NABBP so nicht länger bestehen konnte. Es kam dann zu einer Trennung zwischen Amateur- und Profivereinen und das würde dann dazu führen, dass sich die National League 1876 gründet. Aber das machen wir ein andermal.
Ja, alles klar. Sehr interessant, wie sich Baseball doch entwickelt hat, sodass das doch so komplex ist.
Ich fand auch, ich habe mir das viel einfacher vorgestellt in der Vorrecherche, kannte ja diesen Namen Ebner Doubleday und hatte auch von diesem Knickerbocker Rule schon mal gehört. Aber wie wir gesehen haben, viel Mythos, nicht alles kann man so eins zu eins nehmen, aber es gibt wohl immer mehr auch Sporthistoriker, die sich mit diesen Ursprüngen, gerade mit den Ursprüngen des Baseballs befassen und da immer mehr auch an Unterlagen zutage fördern.
Gut, dann sind wir mal gespannt, wie der zweite Teil wird.
Ja, auch da geht es um die National League und ich muss überlegen, ob ich dann auch gleich einen Übergang mache zur American League. Das sehen wir dann. Bin gespannt, was du das nächste Mal vorträgst.
Ja, da kommen wir wieder zu einer anderen Sportart. Schauen wir mal.
Ja, das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Webseite hinterlassen oder auf Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge unterbreiten.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Website angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.